Pass auf, dass dich keiner berät, der dich über den Tisch zieht und dir dann die Reibungshitze als Nestwärme verkaufen will.
Das sehe ich auch immer wieder auf den Veranstaltungen, auf denen ich bin, dass wir da einen ganz anderen Breed von Leuten haben, die wirklich einem enorm helfen können.
In unbegrenzter Höhe von der Erbschaftssteuer befreit sein können. Und das macht das Asset unglaublich wertvoll und unglaublich wichtig.
Unverzichtbar, weil sie nämlich große Investments demokratisieren durch die kleine Stückelung.
Herzlich willkommen zum Podcast Vermögensarchitektur Talk. Erst die Bildung über Vermögen ermöglicht die Bildung von Vermögen. Von Kai B. Rogalla. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute mit einer ganz bekannten Persönlichkeit aus der Finanzbranche, Lennart von Stockhausen. Wir kennen uns aus seiner aktiven Zeit bei der Finanzwelt. Dort hat er über 5 Jahre als Chefredakteur gearbeitet, hat zudem die ProContra mitbegründet, eine bekannte unabhängige Finanzzeitschrift. Auch die Provision, eine Zeitschrift vom Maklerpool Blau Direkt, hat er mitbegründet und war dort lange Zeit Chefredakteur. Heute ist er freiberuflich tätig und wir haben gleich mehrere Gemeinsamkeiten. Zum einen hat unser Start in der Finanzbranche bei beiden genau im Jahr 2004 begonnen und darüber hinaus sind wir beide Fans von Sachwerten. Und die zweite Besonderheit am heutigen Tage ist, wir schreiben tatsächlich den 26.12.2025 und wir sitzen hier somit am zweiten Weihnachtsfeiertag bei strahlendem Sonnenschein und leckeren Dominosteinen in Zartbitterschokolade in meinem Büro in Kirchdorf. Und ich freue mich total auf einen spannenden Austausch und sage herzlich willkommen, lieber Lennart.
Herzlich willkommen, Kai, und schönen Dank, dass ich hier sein darf. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als am Weihnachten, am zweiten Weihnachtsfeiertag nachmittags hier neben dir zu sitzen, über solche Themen zu sprechen, die mir auch sehr am Herzen liegen.
Ja, dann lass uns doch direkt reingehen in das Thema Sachwerte. Ich gebe gleich nochmal einen kurzen Einblick in den Unterschied zwischen Geldwert und Sachwert. Aber erstmal kommen wir zu dem Thema die 5 wichtigsten Sachwerte. Nenn du mir doch mal bitte diejenigen oder belassen wir es bei 3 Sachwerte, die für dich persönlich besondere Relevanz haben. Und dann nenne ich dir nochmal 3 und dann sprechen wir über die einzelnen Sachwerte.
Also Sachwerte, die für mich wichtig sind und die ich auch jedem Anleger empfehlen würde, sind eigentlich ganz einfach. Ich fange mal an mit den Immobilien. Als zweiter Sachwert nehme ich Gold, vielleicht auch mit Edelsteinen hinein. Und als dritter Sachwert wären die Renewables. Hier natürlich der klare Fokus zurzeit auf Solar oder Agrosolar. Wenn du schon so ein Drehstuhl bist, musst du auch damit rechnen, dass ich drehe.
Alles gedreht. Ich meine, wie gesagt, wir sitzen hier bei strahlendem Sonnenschein. Ich habe schon überlegt, ob wir einfach mal rausgehen. Ist ja wirklich wunderschönes Winterwetter hier bei -3 Grad. Aber da gibt es nicht so schön heißen Kaffee und auch keine Dominosteine. Deswegen bleiben wir jetzt mal schön hier drin. Ja, von meiner Seite aus muss ich sagen, für mich 3 ganz wichtige ergänzende Sachwerte sind auf jeden Fall natürlich die Aktien, die natürlich die Besonderheit haben, dass bei anderen Sachwerten jemand einfach einkauft und genießt und die Sachen liegen lässt. Bei Aktien hat irgendwie ein Großteil der Anleger die Eigenschaft und Angewohnheit, da immer wieder reinzuschauen und sie mit dem aktuellen Geldwert zu vergleichen. Das ist schon überraschend, gell? Und als zweites für mich auf jeden Fall noch weitere Rohstoffe, also nicht nur Gold, Silber, Platin, Palladium, sondern auch Technologiemetalle und auch seltene Erden, weil wirklich 70-80% der europäischen Industrie stillstehen würden, wenn sie diese Technologiemetalle und seltenen Erden nicht nutzen könnten. Da gehen wir nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Und der dritte für mich extrem spannende und nicht wegzudenkende Sachwert ist auf jeden Fall das Thema Kunst- und Kulturgüter. Denn auch hier gibt es Attribute, die kein anderes Investment mitbringt. Und ich denke, wenn wir uns über diese einzelnen Punkte hier austauschen, haben unsere Zuhörer extrem spannenden Input in dieser Folge.
Das glaube ich auch.
Was grenzt jetzt eigentlich einen Geldwert von einem Sachwert ab? Der Sachwert hat die besondere Eigenschaft, dass er einen intrinsischen Wert genießt, sprich der Wert in sich selbst. Ein Geldwert wiederum lebt eher davon, dass er aus dem Geldmarkt Zinsen abwirft. Also klassische Produkte von früher Lebensversicherung, Rentenversicherung, Fondssparpläne, Banksparpläne, Bausparverträge. Die alle haben keinen intrinsischen Wert, sondern mehr das Papierversprechen und das Vertrauen, was man in diesen hineinsteckt. Der Sachwert wiederum wird gekauft, entwickelt sich, bringt gewisse Vorteile und Attribute mit sich. Und bevor wir dieses Thema jetzt hier zu ausführlich darstellen, gehen wir doch einfach mal in die Vorteile der jeweiligen Asset-Klassen in den Sachwerten ein. Weil für mich ist es ganz, ganz wichtig, eine Gesamtübersicht zu bekommen, warum welcher Sachwert besondere Eigenschaften mit sich bringt. Und ich würde sagen, Lennart, fang doch mal an mit dem Thema Immobilie. Was ist für dich aus deiner Sicht das Wesentliche zu dieser Asset-Klasse im Bereich der Sachwerte?
Ja, eigentlich hast du es schon gesagt. Das Wesentliche bei den Immobilien finde ich, dass du einmal einen Geldwert und einen Sachwert hast. Denn bei vielen Sachwerten ist es so, dass du auf die Wertsteigerung spekulierst. Und bei einigen Immobilien oder auch Immobilienfonds ist das nach wie vor so. Halte ich aber für nicht zielführend. Ich halte es nach wie vor bei dieser Asset-Klasse für sehr, sehr wichtig, dass die Wertsteigerung nachrangig ist und man hier in erster Linie es darum geht, eben einen Zinseffekt zu haben. Dieser Zinseffekt wird ja entweder durch die Vermietung erzielt oder eben durch den schnellen Verkauf und die schnelle Reproduktion. Reden wir mal von Projektentwicklung. Grundsätzlich ist natürlich der Immobilienmarkt ein schwieriger und wie alle Sachwerte werden oder wie alle Investments muss man da immer von den guten und den schlechten unterscheiden. Ich halte aber Immobilien deswegen für so spannend, weil gewohnt wird immer. Das ist natürlich eine schöne alte Weisheit, die man immer wieder zitiert. Und wir haben natürlich in Deutschland auch einen riesigen Mangel am Wohnen. Das wird also so schnell sich auch nicht ändern, auch durch die neue Bundesregierung nicht. Und insofern halte ich Immobilien für ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir müssen da aber immer verschiedene Sachen beachten. Und die Frage ist ja auch erstmal die, gehe ich kleinteilig in den Fonds rein? Wenn ja, was für ein Fonds, was für ein Konstrukt? Ist es ein offener Immobilienfonds, was ich vom Konstrukt her für sehr schwierig halte? Wie kann man ein sehr immobiles, wie der Name schon sagt, eine sehr illiquides Asset in einen so mobilen und liquiden Fonds reinpacken? Oder gehe ich in eine Mischform rein, nehme ich ein IF, beziehungsweise was früher immer der geschlossene Fonds war, oder LTIF. Und dann gibt es ja noch die eher Kreditfonds, die kreditartig funktionieren mit über Nachrangdarlehen etc. Das ist einmal die grundlegende Frage. Dann nochmal, es gibt ja noch die Direktinvestments, das heißt, investiere ich selber ins Aufteilergeschäft, also investiere ich in eine kleine Immobilie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Immobilien in einen Asset zu packen und in ein Vehikel zu packen. Und das allein schon ist schwierig und da hat man noch gar nicht die Immobilie als solche beurteilt, denn da auch gibt es Riesenunterschiede. Und ich sage da mal einen Satz, dann wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Kaufe nie das, das so schön ist, dass du drin leben würdest, es sei denn, du lebst drin.
Absolut, das kann ich so nur unterschreiben. Es muss ja sich rechnen, es muss zweckdienlich sein, es muss aus der wirtschaftlichen Perspektive sinnvoll sein und da brauche ich keine vergoldeten Wasserhähne. Da ist übrigens auch noch eine kleine Ergänzung von meiner Seite. Wenn ich einzelne Wohnungen in Mehrfamilienhäusern kaufe, sollte ich mir genau in diesem Zusammenhang unbedingt anschauen, wie ist denn die Eigentümerstruktur? Sind das Kapitalanleger wie du und ich? Oder sind das Leute, die alle 3 Jahre das Treppenhaus gestrichen haben wollen, die Fassade renoviert und die besagten goldenen Wasserhähne? Ganz wichtiger Punkt. Und außerdem ist für mich die Immobilie immer noch eine der ganz wenigen Möglichkeiten, mit fremdem Geld Geld zu verdienen. Und außerdem würde ich mal sagen, sie nimmt eine Sonderstellung ein, ne? Weil die Immobilie ist zum einen mit dem intrinsischen Wert ausgestattet, der die Wertsteigerung mit sich bringt, wenn sie ja die richtigen Grundattribute mitbringt. Denn in der falschen Lage, die falsche Immobilie mit der falschen Struktur kann natürlich auch nach hinten losgehen. Aber nehmen wir mal an, das ist alles gut gemacht. Dann habe ich die intrinsische Wertsicherung, ich habe die Wertsteigerung und vor allem, ich habe ja tatsächlich hier eine Ausnahmesituation. Ich habe nämlich eine Auszahlung. Ich habe Mieteinnahmen, die mir wiederum die Finanzierung ermöglichen können. Oder auch im Vergleich zu anderen Sachwerten einfach regelmäßig Geld abwerfen. Ne? Das ist auch nochmal eine Besonderheit.
Genau.
Ja. Als zweites hast du genannt Gold, richtig? Mhm. Ne? Vielleicht sagst du uns nochmal da deine Meinung zu.
Also ich habe jetzt mal auch Gold im Zusammenhang mit Edelstein gesagt. Gold ist, wird immer so als Krisenwährung bezeichnet. Gold ist aber auch etwas, was meiner Meinung nach in jedes bessere Portfolio mit gehört. Einfach zur Stabilisierung des Ganzen. Wir haben über im 20-Jahre-Schnitt eine 8%ige Verzinsung, also da eben diese Wertsteigerung. Ich halte es nicht für die Krisenwährung, dass man sagt, wenn gar nichts mehr geht, dann gehe ich mit dem Goldbarren zum Bäcker und kaufe mir deine Brötchen. Nee, dafür ist es nicht gedacht. Da sollte man vielleicht lieber in die richtigen Krisenwährungen investieren. Das waren damals immer Alkohol und Zigaretten. Wie das mit der heutigen Branche in der heutigen Zeit gehen soll, mit den ganzen Leuten, die nicht mehr trinken und nicht mehr rauchen und so gesund leben, weiß ich nicht. Aber das waren früher immer die Krisenwährungen. Nein, Gold ist natürlich immer stabil, hat ein antizyklisches Verhalten zu den Aktien, übrigens, die ich auch sehr gut finde. Ich habe jetzt nur mich für drei, die du nicht nennst, entschieden. Und deswegen finde ich, sollte man zur Stabilisierung seines Portfolios immer auch ja ein bisschen Gold da drin haben, auch bei den kleineren Portfolios. Bei den größeren Portfolios kann man auch über Edelsteine nachdenken. Dort gibt es ein größeres Potenzial, gerade bei Farbedelsteinen. Aber natürlich sind die Einstiegshürden da eben auch deutlich größer, grenzt eine gewisse Zielgruppe natürlich schon aus. Und wir haben da auch ein bisschen Geschichte, man muss sich nicht registrieren, und man kommt durch Metalldetektoren. Ah, ja. Damit hat man noch eine ganz andere Zielgruppe.
Ja, absolut. Ja, das sollte man auch noch um wichtige weitere Rohstoffe ergänzen. Ich habe zum Beispiel eben das Thema Krisenwährung rausgehört. Da ist Gold nur bedingt geeignet, denke ich. Ich denke, Silber ist da noch am sichersten, weil ich kann so eine Silbermünze ganz bequem in meiner Hosentasche mit sich führen. Sag mal so ungefähr 30 Euro wert. Damit kommt man in der Regel einen Tag durch, ne? Egal ob beim Metzger, Bäcker oder wo auch immer. Und egal, welche Währung gerade aktuell ist, ob das die D-Mark, der Euro oder was auch immer jetzt alles noch auf uns zukommt sein wird, die Silbermünze hat ihren intrinsischen Wert seit Jahrhunderten behalten und ist für mich auf jeden Fall eine ganz wichtige, ich nenne es mal auch Krisenwährung, die man zu Hause haben sollte. Ich sage sogar immer, man sollte die eiserne Reserve bilden, also 3 bis 4 durchschnittliche Monatsnettoausgaben. Die sollte man zur Hälfte in Cash zu Hause haben, die andere Hälfte auf der Bank, weil beides ist nicht sicher. Da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Und alles, was darüber hinausgeht, soll natürlich investiert werden. Und so 50 bis 100 Silbermünzen als Sicherheit zu Hause zu haben, kann mit Sicherheit ganz zielführend sein. Aber kommen wir nochmal zu weiteren Rohstoffen bzw. Edelmetallen, Technologiemetallen, seltenen Erden. Ich habe da eine ganze Liste und wir gehen mal ganz kurz drauf ein, was noch vielleicht als Insider-Information sehr, sehr spannend ist, wenn man über Rohstoffe spricht. Nehmen wir doch gerade mal als erstes das Silber, was nicht nur im Bereich des Schmucks wichtig ist, sondern auch für Medizin etc. Lennart, deine Meinung zum Thema Silber?
Ja, ich scharre schon mit den Hufen, weil Silber ist für mich auch ein Metall, was ich sehr, sehr mag. Ich bin selber auch sehr, also fast überproportional in Silber investiert, weil ich auch immer hoffe, dass Silber dem Gold hinterherfolgt, wie man so schön sagte. Zurzeit ist es mehr ein Hinterherhinken, aber ich bin noch guter Dinge. Nein, Silber ist natürlich auch im Gegensatz zu Gold ein Technologiemetall, mit allen Vor- und Nachteilen. Der Nachteil ist natürlich die Mehrwertsteuer. Das haben wir mit einigen der Sachwerten leider, mit anderen eben nicht. Aber Silber wird überall gebraucht in der gesamten Elektronik. Wir haben es in den ganzen Panels der Solarmodule, überall in unseren iPhones, überall ist Silber mit drin. Und in der Medizin ist es sehr beliebt wegen der antiseptischen Wirkung. Also rundum ist Silber ist nicht nur ein tolles Schmuckmetall, sondern auch ein tolles Technologiemetall. Und deswegen bin ich ein sehr starker Fan von Silber. Wenn ich von Gold rede, meine ich auch immer noch Silber. Das gehört für mich dazu.
Ja, auf jeden Fall. Du hast schon diese antiseptische Eigenschaft genannt. Wir haben über 400 Anwendungsbereiche allein in der Medizin, ja, von antiseptischem Pflaster über kolloidales Silber. Wir haben auch die Eigenschaft, dass das am stärksten reflektierendste Metall ist. Ja, also gerade bei Solarzellen nicht wegzudenken oder auch in der Elektronik bei RFID-Chips. Wir haben aber auch Platin. Platin bei der Medizin ebenfalls, bei Implantaten beispielsweise. Wir brauchen es für Brennstoffzellen. Wir brauchen es für Festplattenbeschichtung oder Medizintechnik allgemein und auch für Katalysatoren.
Ne?
Ja. Und Palladium, ne, ist nicht nur Schmuck. Ich habe einen schönen Palladiumring, sondern auch für Brennstoffzellen und für Leiterplatten. Also unverzichtbar in dem Bereich. Und ebenfalls bei den Abgaskatalysatoren. Ne?
Ja.
Dann zwei weniger bekannte Edelmetalle. Das ist Iridium. Das brauchen wir zum Beispiel bei organischen Leuchtdioden, bei OLED, zum Beispiel im TV. oder als Tiegel zur Kristallzüchtung, auch ganz interessant. Und natürlich auch hier zum dritten Mal innerhalb der Medizintechnik. Kennst du Ruthenium?
Vom Namen her, aber ich kenne keinen einzigen Anwendungsbereich.
Ja, war mir auch nicht bekannt, aber ist ebenfalls bei den Brennstoffzellen relevant. Mhm. Und in der Photovoltaikbranche. Und wir haben noch so eine Zwischenkategorie. Da zähle ich jetzt mal die Diamanten dazu. Die sind eigentlich eine eigene Asset-Klasse. Die Diamanten haben natürlich die allerhöchste Dichtwerte. Damit kommst du auch mal mit 5 Millionen über eine Grenze in der Hosentasche.
Ja.
Und die sind mittlerweile auch in der Medizintechnik angekommen. Nicht nur in der Schmuckindustrie und natürlich auch bei der Nanotechnik. Ja. Und wir wissen es auch beim Laser in den Industriediamanten. Ne?
Ich bin kein großer Fan von Diamanten außerhalb des Schmucks. Als Schmucks finde ich die traumhaft, aber als Investment doch zu sehr reguliert im Preis oder kontrolliert im Preis. Darauf hat man wenig Einfluss. Und durch die Reproduzierbarkeit der Diamanten, das ist bei Farbedelsteinen nicht so, würde ich mich lieber an Farbedelsteine halten. Da gibt es allerdings wirklich nur den reinen Schmuck- und Investmentcharakter. Mir ist kein Farbedelstein bekannt, den man in irgendeiner Technologie verwendet.
Nee, und was du gerade gesagt hast, ist ja auch erschreckend, was die letzten Jahre der Technik angeht. Also selbst ein Profi kann nicht mehr innerhalb kürzester Zeit erkennen, ist es jetzt ein gefälschter Diamant oder ist er echt. Ja. Er kann durch Pressverfahren aus Kohle irgendwie auch reproduziert werden und verschiedene andere chemische Herstellungsprozesse. Also ich sehe es ganz genauso. Ich selbst bin dort nicht investiert. Für Anleger mit einem größeren Budget, ich sag mal achtstellig und mehr, die könnten das vielleicht beimischen für eine hohe intrinsische Wertdichte oder eben für die Transportabilität, aber ich persönlich bin jetzt auch kein Fan davon.
Man kann natürlich bei solchen Investments immer wieder sagen, die kannst du zur Not auch tragen.
Ja.
Ich kenne da ein aktuelles Beispiel, ein Freund von mir, der in Farbedelsteine investiert ist, hat gesagt, ach, den behalte ich, den trage ich als Anhänger.
Ja.
Und insofern gibt es viele Investments. Also ich meine, das ist, glaube ich, eins der gefährlichsten, nämlich Weine, alte Weine, ein sehr schönes Investment, wenn man den richtigen erwischt, einer 10%igen Wertentwicklung. Aber da wäre bei mir die Gefahr zu groß, dass ich ihn einfach trinke.
Ja, das ist natürlich ein Risiko, ja. Ich habe hier übrigens wunderbare Cohibas und ein paar schöne Zigarren liegen. Also wenn du willst, können wir uns auch da eine anmachen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gehen wir rüber ins Raucherbüro und gönnen uns einen.
Also ich rauche ja generell nicht, aber einmal im Jahr eine Zigarre, so eine Romeo und Julia, die kann man schon machen.
Das habe ich sonst immer auf Silvester verschoben, aber ist ja auch bald. Ja, kommen wir nochmal zurück zu den seltenen Erden. Auch super spannend. Mhm. Ich habe mich seit 2017 angefangen, damit zu befassen. Und ich kenne da 4 Stück, die, wie soll ich sagen, die Grundeigenschaften mitbringen, die für ein Investment überhaupt Relevanz mitbringen. Zum Beispiel die Lagerbarkeit, ohne dass sie an Wert verlieren. Dann die Tatsache, dass sie nicht irgendwo strahlen oder gewisse Risiken mitbringen. Und das sind aus meiner Sicht 4 Stück. Das ist Terbium, Dysprosium, Neodym und Praseodym. Und da auch vielleicht nochmal ein paar kurze Anwendungsbereiche. Terbium ist extrem wichtig bei Dauermagneten und bei Lasern, also bei der Halbleiterindustrie sowieso und auch bei Brennstoffzellen. Dann haben wir das Dysprosium, wäre unabdingbar bei Halogenlampen und bei Kernreaktoren, da wird es tatsächlich dringend benötigt für die Steuerstäbe und allgemein in der Energietechnik. Dann haben wir Neodym, das ist schon etwas bekannter, weil es zum Beispiel in jedem Smartphone vorkommt, in den Lautsprechern. Es ist auch ein Färbemittel und es ist ein wichtiges Substanz für Industrielaser. Da braucht man Neodym. Und Praseodym, sieht aus wie Erde, braucht man für Färben von Glas und für Lichtschutzglas, auch in der Energietechnik. Und vor allem bei Flugzeugmotoren. Wer also an die Luftfahrt glaubt und an Hochleistungsmagnete, der kann Praseodym als Investment nutzen. Wir kommen gleich nochmal drauf, inwieweit das überhaupt funktioniert. Wie kann ich mir das einkaufen und so. Aber hast du aus deiner Sicht noch irgendwelche Ergänzungen zum Thema seltene Erden?
Seltene Erden nicht, aber zum Thema Rohstoffe kommt noch was.
Okay, dann gucken wir uns die letzte Gruppe an. Das sind die Technologiemetalle. Da kenne ich 6 Stück an der Zahl. Ich zähle sie euch gerne mal auf. Das ist Indium. Indium wird für den Flachbildschirm dringend benötigt. Indium braucht man bei Touchpads, denn es ist eine ganz dünne Filmbeschichtung auf den Elementen, die dort Tastbarkeit ermöglicht. Und auch bei Dentalimplantaten und 3D-Druckmaterial. Indium, ganz wichtig. Dann haben wir Hafnium. Ohne Hafnium würdet ihr diesen Podcast jetzt nicht hören. Der ist nämlich extrem wichtig bei Computerprozessoren und bei Superlegierungen in Smartphones, in Tablets, in PCs, für die Fototechnik und auch in der Antriebstechnik Automobil ist es super wichtig. Plasmaschneiden ist auch nur möglich mit Hafnium, sollte man wissen. Und in dem Reaktor ist es ähnlich wie die seltenen Erden unabdingbar. Also Hafnium braucht man dringend. Wird meistens in solchen Stäben in Stabform gelagert. Sieht ganz spannend aus, solltet ihr euch dringend mal anschauen. Das Einzige, was noch spannender aussieht, Osmium, das wird in so kleinen Discs gefertigt, ist zigfach wertvoller als Gold, also auch ein spannender Rohstoff. Aber beim Gallium ist es so, wir brauchen es für die Solarzellen, für LEDs, für Laserdioden und es ist ein ungiftiger Quecksilberersatz. Das ist wichtig zu wissen. Dann haben wir Tellur, das ist wichtig für die PV-Anlagen, für die Infrarottechnik. Und für Speichertechnologie, Rhenium, für Flugzeugtechnologie, Turbinenbau und auch für die Raketentriebwerke. Und zu guter Letzt das deutscheste aller Technologiemetalle, Germanium.
Germanium.
genau. Ja, brauchen wir dringend für diese ganzen Glasfaserkabel, die jetzt überall verlegt werden, also für Lichtwellenleiter. Es wird benötigt für Hochfrequenztechnik, auch für die Solarzellen. Und für die Polymerkatalysatoren. Ja, also es ist eine Speziallegierung und deswegen sollte man Germanium auch gerne beimischen, wenn man in Rohstoffe investiert. Jetzt haben wir schon einige verrückte Namen gehört. Die meisten werden die alle nicht kennen. Aber wenn es jetzt möglich wäre, den unsicheren Euro oder Dollar oder was auch immer in diese intrinsischen Werte zu tauschen, ist das mit Sicherheit eine spannende Ergänzung zu einem bestehenden Portfolio. Das machen wir hier schon seit vielen Jahren, also sprecht uns gerne an, wenn ihr Interesse habt an Edelmetallen, Technologiemetallen oder seltenen Erden. Geht schon ab 50 Euro im Monat los oder ab 3.000 Euro einmalig. Lennart, wie siehst du das Ganze? Was hast du noch zum Thema Rohstoffe zu sagen?
Ja, ich finde, wir sind schon ganz gut vorgekommen mit den Rohstoffen. Jetzt gibt es noch ein Themenfeld, was ich bei Rohstoffen vermisse. Das sind die nachwachsenden Rohstoffe. Ich würde hier mal mit Holz anfangen, aber es gibt auch Gräserarten, die nachwachsend sind und die du investieren kannst. Und nicht zuletzt gibt es natürlich die landwirtschaftlichen Produkte. Da ist natürlich das Investment deutlich schwieriger, aber trotzdem nicht ganz uninteressant. Wir haben eine wachsende Weltbevölkerung und immer mehr Anbauflächen fallen entweder der Wüste oder den Grünen zum Opfer. Ja. Also es werden stillgelegt. Man kann da jetzt weniger gut investieren in die landwirtschaftlichen Produkte, finde ich trotzdem mal, sollten wir der Vollständigkeit hier noch nennen. In was man investieren kann, sind Holz und Gräser oder Grasarten. Da gibt es ja verschiedene. Ich will mal zwei Beispiele nennen aus der Praxis, in die man zurzeit auch in Deutschland sehr gut investieren kann. Das ist einmal das Sandelholz, meines Wissens sogar das teuerste Holz der Welt, deutlich teurer als Mahagoni. Und wird benötigt in der Medizin, wird benötigt in der Kosmetik. Und zudem ist es noch ein Holz, was für Beerdigungen in Indien einen sehr großen religiösen Stellenwert hat. Hier ist die Nachfrage deutlich größer als das Angebot. Das Zweite, was jeder unter 30 bestimmt kennt, aber auch schon jeder, der mal in den 60er Jahren mal einen Joint gezogen hat. Das ist natürlich die Marihuana-Pflanze. Die gibt es auch in, sag ich mal, ungiftig oder also ohne das THC, das nennt sich dann CBD. Auch ein sehr spannendes Investment mit einer sehr langen wirtschaftlichen Kette. Das sind so zwei nachwachsende Rohstoffe, die ich extrem spannend finde.
Ja, danke für deine Einschätzung. Ich bin der Meinung, dass CBD auf jeden Fall ein Zukunftsthema ist. Wir sehen es ja im medizinischen Bereich, wir sehen es im kosmetischen Bereich, wir sehen es im textilen Bereich, also unglaublich viele Branchen, die sich dieser Nutzpflanze zu Hilfe nehmen. Gleichzeitig musste ich in meinen vielen Jahren in der Branche, ich bin jetzt im 21. Jahr, auch einige Erfahrungen machen mit Anbietern, die nicht so seriös waren. Die sind dann von der Bildfläche verschwunden, haben überhaupt keine Pflanzen da gehabt, haben aber dann irgendwie Gelder eingesammelt. Es gab andere, da war die Qualität schlecht. Dann haben manche den Fehler gemacht und haben einfach nur eine Pflanze gekauft. Ist natürlich auch nicht zielführend. Am besten ist es, man erwirbt irgendwie einen Stellplatz, egal was mit der Pflanze passiert. Da gibt es tolle Lösungen. Da haben wir beide auch Möglichkeiten und Zugriffe. Vielleicht sprechen wir da auch nochmal separat drüber, weil das
Sehr gerne. Ist ein Thema, was man, wo man separat sprechen muss, gerade weil du es erwähnt hast, gerade weil man da sehr, sehr viele Fehler machen kann. Das sagte ich aber schon einleitend. Im Grunde genommen sind alle Sachwerte problematisch, weil in allen Sachwerten gibt es Menschen, die haben keine Erfahrung, sage ich mal, die machen Fehler. Und es gibt sogar auch Menschen, die von vornherein, wo die Sache auf Betrug ausgelöst ist. Ich glaube, das ist im regulierten Aktienmarkt deutlich schwieriger, aber auch da kann man sich vor der einen oder anderen Pleite, siehe Wirecard, nicht schützen. Im Grunde genommen hilft bei allen Themen, die wir hier besprechen, natürlich nur eins, das ist neben einer guten Analyse die Diversifikation.
Absolut. Wir haben gerade schon ein tolles Beispiel dafür gehört, wie breit man allein im Bereich der Rohstoffe diversifizieren kann. Ja. Und du hast gerade das Wort Aktien im Mund genommen, mach doch gleich mal mit Aktien weiter. Was ist aus deiner Sicht die Kerneigenschaft der Aktien innerhalb der Sachwerte und was gibt es da vielleicht noch Spannendes aus deiner Sicht zu erzählen?
Ja, die Kerneigenschaft der Aktie, die, das muss ich jetzt mal aus dem verstaubten Wörterbuch holen, das kennt keiner mehr. Das ist nämlich, dass die Aktie ja auch eine Dividende erwirtschaftet. Leider haben das viele aus dem Blickfeld verloren und spekulieren auf die Wertentwicklung. Dazu mal zwei Anekdoten. Ich glaube, zu Höchstzeiten von Corona war ein Programm namens Zoom, das ich auch erst während Corona kennenlernte, mehr wert als die 5 größten Airlines der Welt. Also Lufthansa, AA, American Airlines, KLM, Air France und British Airways. Also zusammen. Und ich glaube, Tesla ist nach wie vor deutlich mehr wert als alle deutschen Autoproduzenten. Das ist natürlich dem geschuldet, nicht den Produktionszahlen und erst recht nicht der, wie heißt das Wort noch?
Dividende?
Dividende. Sondern es ist dem geschuldet, was die Menschen an Gewinnerwartungen durch die Wertsteigerung haben. Trotzdem sind Aktien meiner Meinung nach ein tolles Investment und unverzichtbar, weil sie nämlich große Investments demokratisieren durch die kleine Stückelung und auch durch den voll regulierten Markt zumindest ein wenig sicherer sind als manche andere Investments. Aber wie gesagt, vor Betrügern ist man nie gefeit und Wirecard ist nun mal ein deutsches Beispiel, was Sie alle mitbekommen haben. Auch da muss man vorsichtig sein. Auch hier muss man gucken, dass wenn man keine Ahnung hat, dass man da breit streut oder eben die Leute fragt, die Ahnung haben.
Ganz genau. Und ich bin auch der Meinung, dass man nicht unbedingt nur Einzelaktien kaufen sollte. Im Gegenteil, ich würde sogar eher auf ausgewählte Fonds setzen, die einfach innerhalb des Fonds nochmal deutlich breiter diversifizieren können als eine Einzelaktie, ist ja klar. Und es gibt ja auch viele Aktienarten. Ne? Wir haben die Namensaktie, wir haben die Vorteilsaktie, wir haben die vinkulierte Namensaktie. Es gibt noch mehr. Ich habe damals in meinem Studium zum Finanzfachwirt eine Klausur über das Thema schreiben müssen und da bin ich erstmal in die Tiefen dieser Aktienbewertungen und Analysen eingedrungen und es ist wirklich super komplex, das Thema. Ne? Und für den Privatanleger, der jetzt vielleicht keinen Bock hat, sich einmal die Woche mit Aktien auseinanderzusetzen, der kann sich auch ein schönes Portfolio aus verschiedenen Fonds zusammenbasteln oder kann vielleicht auch in das Thema Trading reingehen. Also Aktien ist natürlich ein riesenbreites Thema. Ne?
Ich bin ja kein großer Fan der klassischen Lebensversicherung. Aber ich will jetzt mal im Zusammenhang mit der Aktie hier zwei Lanzen brechen. Die noch derzeitige BAV-Regelung, finde ich, sollte man ausnutzen und wenigstens den steuerlichen Vorteil mitnehmen. Und eben da sich auch einen Versicherer suchen, der eine hohe Aktienquote hat. Die ist ja gesetzlich reglementiert. Dann kann man übrigens nachdenken, ob man aus steuerlichen Gesichtspunkten auch einen LV-Fonds mit Aktienfonds nimmt. Hier sind ja mittlerweile auch die ganzen Umschichtungen nicht mehr mit Kosten versehen. Ich war neulich für einen befreundeten Engländer, der ist Professor in Oxford, bei der Deutschen Bank. Der hat nämlich auch in Deutschland ein kleines Portfolio gehabt und die Deutsche Bank wollte ihm das umschichten. Nicht etwa von im Altersgemäß, weil er ist jetzt im Rentenalter, in eine etwas defensivere Taktik, sondern in eine offensivere Taktik, was ich schon mal schön fand. Und die offensivere Taktik hatte im letzten 3-Jahres-Schnitt 0,5% mehr Rendite erwirtschaftet und die Deutsche Bank verlangte nur die Hälfte des Agios, also 2,5% für die Umschichtung. berechnen kann. Das konnte dieser Mensch als Mathematiker in Oxford, sollte man das gelernt haben, kann man nicht erstmal gleich rechnen, wie lange man braucht, um erstmal diese Kosten wieder reinzuholen für eine komplette Fehlberatung. Sowas kommt schon mal vor. Nichtsdestotrotz, ich bin ein großer Fan, wenn man auch da wieder auf die Nummer sicher gehen will, macht ein guter Fondsmanager sicherlich mehr Sinn, als wenn man einfach selber die Aktien streut. Ich schlafe lieber nachts sicher und habe den Kopf frei, als dass ich mich als Daytrader versuche und meine Position cleare nachts.
Absolut. Und da vielleicht nochmal ein spannender Gedanke. Du hast jetzt gerade das mit den Lebensversicherungen angesprochen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich einfach statt Einzelaktien Fonds kaufe mit mehreren tausend Aktien inbegriffen und diese Fonds entweder bei einem Broker kaufe mir einzelne Fonds oder ich packe einen Policenmantel drum. Wollen wir vielleicht da auch mal kurz drüber sprechen, was du davon hältst, weil meine Meinung ist, dass ein Teil der Kapital oder des sicheren Kapitalaufbaus, ein Teil wirklich nur, gerne im Policenmantel stattfinden darf. Der hat nämlich verschiedene Eigenschaften. Zum einen zahlst du beim Fondswechsel keine Abgeltungssteuer. Du hast, wenn du es richtig machst, das sogenannte Halbeinkünfteverfahren, beziehungsweise du musst mindestens 12 Jahre einzahlen, darfst nicht vom 62. Lebensjahr ran und hast dann je nach Auszahlungsform 50% Steuerfreiheit auf alle Gewinne.
Das ist eben der Punkt. Also ich sprach ja eben gerade von den steuerlichen Vorteilen im Fondsmantel. Genau, du hast die alle aufgezählt, die es da gibt. Allerdings, der letzte ist der allerwichtigste. Man darf natürlich nicht alles auf einmal auszahlen lassen. Das funktioniert dann nur dann, wenn man das eben als monatliche Rente macht. Ansonsten ist der Steuervorteil futsch.
Es gibt aber noch mehr Vorteile, wenn wir schon drüber sprechen. Zum einen, zeig mir eine Assetklasse, die dir eine lebenslange Rente zahlt. Ganz kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter. An dieser Stelle möchte ich dir bloß den wichtigen Hinweis geben, dass du gerne die Möglichkeit erhältst, dich persönlich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir unterstützen dich in einem kostenfreien Erstgespräch bei den für dich relevanten Themen. Egal ob eine Analyse deiner bestehenden Anlageformen oder bei anderen Fragen rund um Finanzen und Vorsorgethemen. Wir freuen uns auf deine Nachricht, also nutze jetzt unseren Kontaktbutton oder das Formular im Anhang unter www.kairogalla.de/kontakt. Den Link findest du auch hier nochmal in der Beschreibung. Wir freuen uns auf dich und jetzt weiterhin viel Spaß.
Die Lebensversicherung.
Ja, sagen wir mal, im Policenmantel kann man dieses Langlebigkeitsrisiko noch mit abdecken. Ja. Wie gesagt, bitte nie alles auf eine Karte setzen, aber ein Teil des Geldes darf gerne dort strategisch sicher arbeiten, mit Sicherheit mit Kosten verbunden, mit Sicherheit auch mit einer etwas geringeren Rendite. Dadurch natürlich Kosten sind entgangene Gewinne, aber ich habe noch einen großen Vorteil. Je nach Anbieter und Substanzkraft und Vertragsgestaltung kann ich mich beispielsweise nach kurzen Karenzzeiten im Falle einer Berufsunfähigkeit von den Beiträgen befreien lassen.
Stimmt.
Ne? Kann auch keine andere Assetklasse. Sag mal dem Banker, sorry, ich kann meine Immobilie gerade nicht zahlen. Kannst du mal übernehmen, ich bin BU.
Ja. Ja,
keine Chance. Und so muss man halt wieder nochmal den Fokus auf die Diversifikation legen. Wir haben jetzt über mehrere Assetklassen gesprochen, aber selbst innerhalb der Assetklasse kaufe ich mir vielleicht ein paar Einzelaktien, die nicht schief gehen können, kaufe mir ein paar einzelne Fonds, ein paar Fonds kaufe ich mir bei einem Broker und ein paar Fonds packe ich vielleicht in den Policenmantel. Ne?
Ja, das ist eben, da hatten wir das Thema ja auch schon bei den Immobilien. Es ist nicht nur mal wichtig, was ich in den Mantel oder in die Struktur packe, sondern auch die Struktur und der Mantel ist wichtig. Nicht nur aus Kosten, sondern eben auch, weil es steuerliche Unterschiede hat, weil es auch Unterschiede letztendlich hat, wann ich an mein Geld wie rankomme, mit welchen Kosten ich da rankomme. Alles diese Punkte gilt es zu beachten und auch hier würde ich immer empfehlen, mit dem Fachmann mich nochmal zu unterhalten, was da genau zielführend ist und bei größeren Summen nicht nur den Finanzberater oder den Vermittler oder den Makler, sondern auch mal einen Steuerberater hinzufügen.
Absolut. Genau, Steuerbegünstigung. Übrigens, das ist noch ein letzter Punkt, der mir dazu einfällt, weil du gerade Steuer ansprichst. Mit begünstigten Regelungen und Todesfallleistungen kann man auch hier durch den Policenmantel wahnsinnig spannende Gestaltungsinstrumente nutzen. Du weißt, wir haben die Rechtsanwalt- und Wirtschaftskanzlei Rogalla. Da ist immer wieder auch das Thema Erbe ein wichtiger Punkt. Und wenn ich mein ganzes Geld aus der Hand gebe, habe es verschenkt, habe ich nicht mehr die Hand drüber. Man sagt zwar, mit warmen Händen schenken ist besser als mit kalten, aber wenn ich den Policenmantel strategisch sinnvoll einstelle, und das gibt es bei ein paar Anbietern, kann ich bis zum letzten Tag über das Vermögen verfügen, ja, kann aber trotzdem steuerbegünstigt vererben.
Also im Büro meines Vaters, der ein Landwirt war, hing ein schönes Gedicht über, wann man den Betrieb aus der Hand gibt. Das war definitiv aus den kalten
Okay,
Händen.
ja, da haben wir es doch
Ich
wieder.
habe, nein, das ist also in der Landwirtschaft auch ein Dauerthema. Wenn du da als weichender Erbe oder auch eben als derjenige, der das Erbe abgegeben hat, dann siehst, was denn deine Nachfolger damit machen, und du kein Mitspracherecht mehr hast, das gibt nur Ärger.
Ja, absolut. Absolut. Da vielleicht noch ein kleiner Insider-Tipp so am zweiten Weihnachtsfeiertag. wer sich im Zusammenhang mit diesem Thema, noch nicht mit dem Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Notfallunternehmerbuch oder einfach Testament befasst hat, vielleicht ist zwischen den Jahren ein guter Zeitpunkt, um mal ein paar Google-Einträge zu lesen, ein paar YouTube-Videos zu schauen. Und ich persönlich habe das gemacht, als unser erstes Kind auf dem Weg war. Jetzt mittlerweile habe ich drei Kinder. Also, wie sagt man, ab einem Kind ist es schön, ab zweitem ist man Sammler und bei drei Kindern bist du schon industriell. Und da kam für mich aber so dieses Bewusstsein, es geht nicht immer nur um dich oder deine Partnerschaft, es geht auch darum, dass du Verantwortung für Kinder hast. Und da sollte man sich mit dem Thema auch auseinandersetzen.
Das ist sehr
Ne?
wichtig und ich finde es auch ein tolles Thema für Vermittler. Also wenn du Finanzberater bist, dann kannst du damit einfach mal bei deinem Kunden punkten. Informier dich damit, ist ja auch jetzt alles kein Hexenwerk, aber es gibt überall Patientenverfügungen zum Runterladen. Es gibt da auch diverse Rechtsprechungen, die man sich mal durchlesen kann. Denn ich glaube, dass viele Menschen das einfach nicht wissen und man ist eigentlich aus eigenen Kraft ungern immer angeht. Und da ist es wichtig, dass man einen Freund hat oder einen guten Berater, der eben da in diese Bresche springt und diese Themen anfügt. Da geht es ja noch auch hin bis zum letztendlich zur Sterbegeldversicherung und das sind tausend Themen, die man nicht bedenkt, aber natürlich auch eine Beerdigung kann eine nicht gut dastehende finanzielle, nicht gut dastehende Familie schon mal beeinträchtigen.
Absolut. Ja, absolut. Was du gerade sagst mit den Vordrucken, das funktioniert bei so einer Vorsorgevollmacht noch bedingt, aber bei den wirklich anspruchsvollen Dokumenten, die auch einer gesetzlichen dynamischen Rechtsprechung unterliegen, muss ich natürlich gleich mal die Werbetrommel an der Stelle rühren, mach das mit einem vernünftigen Anwalt. Ne?
Also mit deiner Frau.
Ah, das hast du gesagt. Ja, aber mach das wirklich mit jemandem, der das regelmäßig tut. Und verlasst euch nicht drauf, dass das, was ihr vor 5 Jahren gemacht habt, immer noch aktuell ist. Die Rechtsprechung ändert sich und wir erleben es regelmäßig. Menschen können nicht über ihre Angehörigen entscheiden, die selber nicht mehr in der Lage dazu sind, sondern da wird ein Betreuungsgericht eingeschaltet oder irgendwelche Dritten
Furchtbar.
kommen, die sich teilweise sogar noch bereichern. Da gab es ja richtige ja, kriminelle Vereinigungen, die sowas ausgenutzt haben. Also ganz, ganz schlimm. Müsst ihr mal recherchieren. Kleiner Tipp am Rande, mit 3, 4 Stunden Zeiteinsatz und ein paar ernsten Gesprächen, die man ungern führt, kann man wahnsinnig viel Stress
Es
ersparen.
ist natürlich ein Zeitgeist oder fast schon ein Volkssport geworden, sich im Internet jetzt mittels KI zu informieren und gewisse Sachen dann nicht glauben, bezahlen zu müssen. Aber ich sag mal, es gibt den Anwaltsberuf nicht ohne Grund. Es gibt den Notar nicht ohne Grund. Es gibt auch den Steuerberater nicht ohne Grund und auch den Finanzvermittler oder den Versicherungsmakler. Alle diese Menschen haben eine Berechtigung, denn sie verfügen über die nötige Erfahrung, dass Dinge erst gar nicht passieren. Und wenn Dinge eintreten, hat man auf jeden Fall jemanden an seiner Seite, der ein eigenes Interesse hat, dass alles trotzdem richtig gut läuft. Das hat man natürlich aus dem Internet nicht, denn die KI kann sich im Zweifelfall nicht daran erinnern, dass du sie nochmal gefragt hast.
Absolut. Ja, da hast du auch wieder einen wichtigen Punkt angeschnitten. Ich merke, dass die Leute sind viel, viel vorgebildeter, sehr aufgeklärt, wenn sie in die Beratung kommen. Das ist ja auch super. Dann
Das
brauchen
ist
wir nicht mehr,
perfekt.
ja, brauchen wir nicht mehr bei Adam und Eva anzufangen, sondern können irgendwo im Mittelalter starten mit der Beratung. Aber es gibt auch manchmal wirklich völlige Fehlinformationen, weil so eine KI, wenn man sie so nennen möchte, ist ja auch nur eine Datenbank, ne? Und je nachdem, wer die füttert, ja, ich habe das schon mehrfach bei sehr fachspezifischen Themen erleben müssen. Da kommen wirklich falsche Informationen raus. Und einen Vorteil hatte ich. Ich habe jetzt letzte Woche eine Anfrage bekommen als Sprecher von einem größeren Event. Da ist also ein größerer Konzern, der ein Gesellschaftertreffen macht mit rund 100 Teilnehmern. Und da habe ich eine Anfrage reinbekommen, ob ich da vielleicht 1 Stunde Vortrag halten würde zu dem 5-Stufen-Prozess der Vermögensarchitektur. Und am Ende frage ich so, wie sind Sie denn auf mich aufmerksam geworden? Woher kennen Sie mich? Ja, wir haben ChatGPT gefragt. Witzig, ja? Also da ist mir erstmal alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich das so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber der hat wohl eingegeben, dass er einen Sprecher sucht für diese Zielgruppe mit dem und dem Thema. Und wenn man da gut aufgestellt ist, spricht die KI sogar mittlerweile für einen.
Also ich wurde, obwohl alle in meinem Freundeskreis wussten, was für einen Beruf ich habe, immer erst dann gefragt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Ja, super.
Und dann sagt ihr natürlich, ihr seid auch lustig, ihr hättet mich mal vorher fragen können. Viele Menschen wollen nicht fragen, weil sie sich nicht trauen. Andere glauben, es selber besser zu können. Und die Dritten, das ist eigentlich immer so ein bisschen so das Traurigste, dass die glauben eigentlich, dass das im Grunde genommen man über den Tisch gezogen wird. Ja. Und das ist ja auch etwas, was ich lange irgendwie im Bewusstsein oder in dem kulturellen Gedächtnis oder in der Wahrnehmung, gesellschaftlichen Wahrnehmung festsetzt, das ist ja natürlich nicht mehr so. Wir haben eine so tolle Entwicklung in dem Finanzversicherungsbereich erfahren von Vermittlern, die sich wirklich weiterbilden mussten, aber eben auch weitergebildet haben. Da trennt sich zurzeit gerade gewaltig die Spreu vom Weizen. Und das sehe ich auch immer wieder auf den Veranstaltungen, auf denen ich bin, dass wir da einen ganz anderen Breed von Leuten haben, die wirklich einem enorm helfen können. Und übrigens auch hinterher helfen können. Und jetzt vielleicht noch mal den letzten Satz dazu. Ihr seid eine sehr starke Vertriebsstruktur. Ich würde auch immer gucken, dass ich einen starken Partner an meiner Seite hätte, egal ob es um das Thema Versicherung oder um das Thema Investment und das Thema Sachwert betrifft. Denn wenn mal was ist, ist der starke Partner immer auf deiner Seite und setzt sich für dich ein. Und wenn du das selber im Internet alles machst, weil du irgendwie glaubst, da Geld sparen zu können, dann hast du da keinen starken Partner an deiner Seite. Und da muss man eben, kommen wir nochmal zurück zu den Sachwerten, auch mal den Menschenverstand einschalten. Gold hat einen Spread von 2-3%. Wenn ich Gold für 10% günstiger angeboten bekomme, dann kann da irgendwas an nicht stimmen. Ich habe eine Immobilie, mit der kann ich eine gewisse Rendite im einstelligen Bereich erzielen. Wenn ich einen Immobilienfonds habe, der ja noch Kosten produziert und der dann in deutlich zweistelligen Bereich Renditen erwirtschaftet, da muss auf jeden Fall mir der Fondsmanager mal erklären, wie er das macht, ob er mit Wasser kocht oder mit Öl.
Ja, jedenfalls. Ja, absolut.
Man sollte sich schon mal Fragen stellen bei manchen Investments und sich überlegen, dass die Sachwerte haben eine schöne Rendite. Das ist das Tolle und das Faszinierende an Sachwerten, dass sie nicht nur einen Sicherheitsfaktor haben, sondern eben auch eine gute Rendite. Meistens, nicht immer, aber ganz oft zu Nachteile der Fungibilität oder der Liquidität. Aber auch da, irgendwo ist Schluss. Und wenn die Rendite zu hoch ist und die Fungibilität auch plötzlich da ist und man sagt, nur zur Zeit geht es gerade nicht, weil das Gold ist noch in der Scheideanstalt und das kommt da nicht raus. Das liegt an der Steuer oder an der Zoll oder keine Ahnung was. Dann sind das Erklärungen, da läuten bei mir alle Alarmglocken.
Ich glaube, dass viele dieser, also einige der Zuhörer werden genau wissen, worauf du anspielst. Ich weiß es natürlich. Und ich glaube, es gibt dafür einen guten Spruch, und zwar, wenn sich irgendetwas zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch. Ne? Und in dem Zusammenhang habe ich direkt am Anfang auf meinem Buch Die statischen Grundgesetze der Vermögensarchitektur ein Zitat von mir selbst jetzt draufgepackt. Das heißt, sei kritisch, hinterfrage, nutze verschiedene Quellen und übernehme Eigenverantwortung. Ja, ich glaube, das sagt es ganz gut aus, ja, dass man einfach nicht, wie soll ich sagen, aus Kostengründen, vermeintliche Kostengründe oder aus Selbstüberschätzung versucht, hier alles selbst zu machen, sondern man sollte sich so gut es geht informieren. Und dann, bevor man diesen entscheidenden letzten Schritt geht, sollte man sich doch nochmal einen Experten zu Rate ziehen, weil manchmal übersieht man so ein ganz kleines Zahnrädchen, was aber dann wirklich eine riesen Auswirkung hat.
Ja. Ja.
Und wie du eben so schön gesagt hast, mit dem über den Tisch ziehen, da muss ich auch an einen Spruch denken, hat mein Prof immer gesagt, pass auf, dass dich keiner berät, der dich über den Tisch zieht und dir dann die Reibungshitze als Nestwärme verkaufen will.
Ja, schöner Spruch. Ja, kommen wir nochmal zurück zu den Sachwerten. Ich glaube, wir haben jetzt noch zwei offen. Das waren eigentlich meine Renewables und dein Kunst. Fangen wir mal mit meinen
mit
Renewables an.
Ja? Ja.
Also ich bin jemand, der maximal Hybrid fährt, sonst eigentlich lieber gerne Verbrenner. Aber das liegt auch daran, dass ich lange Strecken fahre. Nichtsdestotrotz finde ich die Energiewende an sich sinnvoll. Und ich halte es auch für klug, dass man bei der Energiewende auf nachwachsende Rohstoffe oder auf bereits bestehenden Energiequellen wie Wind und Sonne und Wasserkraft setzt. Warum? Weil sie einfach da sind und man sie nutzen könnte. Nur nicht in jedem Preis, nur mit jeder Geschwindigkeit. Und jetzt kommen wir da, mache ich mal den Break. Wenn wir in der Landwirtschaft ich hatte es ja vorhin gerade mal angedeutet, dass die Grünen gerne Flächen stilllegen, wenn wir eh schon Flächen stilllegen müssen, was natürlich für die Diversität der Natur, ganz die Biodiversität fabelhaft ist, aber dann gibt es schon den schönen Hebel mit der Agrosolar. Das heißt, wir können da Solaranlagen draufsetzen, ohne dass sich die Kröte oder der Lurch gefährdet sieht und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das finde ich ein sehr tolles Thema. Da gibt es auch mittlerweile Mittel und Wege zu investieren. Entweder gibt es die sogenannten Bürgerparks oder eben professionelle Anbieter, die das Thema schon wieder lange machen. Also jetzt das Thema, dass Solaranlagen nicht mehr funktionieren, ist durch. Auch ohne die Einspeisevergütung kann man mittlerweile mit Solaranlagen wieder Geld verdienen. Windkraft sehe ich ein bisschen kritischer. Ich finde, in der Nordsee sind sie wunderbar. Auf dem Land sehe ich sie nicht so wegen der Verschandlung der Natur ein bisschen kritischer, sondern vor allen Dingen auch, weil sie ein gewisses Risiko also wenn man sie rückbaut, ist es sehr, sehr schwierig und auch die Produktion ist jetzt nicht so das Nachhaltigste dieser Welt. Ein Tod muss man eigentlich immer sterben. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, ein Windkraftwerk mir vor die Haustür zu setzen, was ich Gott sei Dank nicht habe, weil die Anwohner dagegen sind, würde ich es tun.
Ja, ja, verstehe. Also ich glaube, da ist nochmal ein ganz neues Kapitel aufgemacht worden mit dem Thema, was auch von politischer Seite gefördert wird, was ethisch nachhaltig Aspekte mit sich bringt. Und ich muss aber mich ein bisschen kritisch äußern zu diesem Eingriff, der also von politischer Seite stattgefunden hat im Bereich der Investments. Ne? Also du musst ja mittlerweile den Anleger abfragen, ob er sich mit einer nachhaltigen Investmentlösung beschäftigt hat. Da muss er ja oder nein sagen. Und wenn er sagt, ja, habe ich, dann muss er explizit sagen, ich möchte aber kein nachhaltiges Produkt abschließen. Genau. Und wehe, er sagt ja, dann muss er sogar den prozentualen Anteil angeben, den er in nachhaltiges Investment investieren möchte. Die Grundidee finde ich super, ja, dass man da den selbst den Anleger auf privater Ebene mit dem Thema konfrontiert. Aber jetzt kommt das große Aber. Wer sind denn die nachhaltigen Unternehmen? Wer maßt sich denn an, bis ins letzte Detail prüfen zu können, ob die jetzt wirklich nachhaltig sind? Ja, da gibt es teilweise Zertifikate, die verkauft werden, um nachhaltig zu sein. Und das sehe ich deswegen etwas kritischer. Nicht unbedingt, dass die nachhaltigen Fonds schlechter performen würden. Ja, aber ich nehme ja irgendwo einen Teil des großen Fondsspektrums weg, nur dadurch, dass ich vermeintlich nachhaltig anlege. Wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich kritisch. Ich will noch ein paar Sachen dazu ergänzen. Zum einen ist es individuell unterschiedlich, was nachhaltig ist. Ich will mal sagen, der Klassiker ist Atomkraft. Ist das für dich nachhaltig oder nicht? Könnten wir beide unterschiedlicher Meinung sein und wir könnten sie beide auch sehr gut begründen. Das zweite Thema ist natürlich, dass wir, wenn du gerade von Fonds, von Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds sprichst, übrigens finde ich es furchtbar, dass Artikel 9 sich Impact Investing nennen dürfen, weil das ist in meiner Meinung nach kein Impact Investing. Aber wir haben also bei dem Thema Fonds das große Problem, dass ein Nachhaltigkeitsfonds erstens Best-in-Class-Ansatz haben kann. Der Best-in-Class-Ansatz ist kurz erklärt. Da geht es nur darum, wer die geringste Dreckschleuder von allen ist und den nimmt man dann mit rein, aber produziert immer noch Dreck. Und das zweite Thema ist, dass natürlich bei Mischkonzernen, die wir ja, nehmen wir mal Hyundai, größter Mischkonzern der Welt, glaube ich, General Electric wäre der zweitgrößte, weiß nicht, wer der größte ist von beiden, naja, aber die nehmen sich beide, glaube ich, nichts. Du hast natürlich das Problem, weißt gar nicht, wie viel Prozent die nicht hart nachhaltig sind. Auch die haben Rüstungskomponenten, auch da wieder, ist Rüstung nachhaltig oder nicht? Ich sag mal eher nein, aber trotzdem wäre ich damals vor 4 Jahren gerne in Krauss-Maffei investiert gewesen. Also das ist schwierig, es ist schwierig in der Analyse, es ist schwierig, auch mit dem Kunden zu sprechen und insofern gebe ich dir vollkommen recht, eine Abfrage, die da so statisch ist, mit einem Zwang, dann auch statisch handeln zu müssen, geht in die falsche Richtung. Und das ist in meinen Augen wieder der erste Schritt in Richtung Greenwashing, nämlich, dass man einfach versucht, Dinge in eine Systematik zu pressen, die weder dem Kunden noch der Natur gerecht werden.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, da sind wir uns auch wieder einig. Ja, spannendes Thema. Ja, und insgesamt finde ich es toll, dass hier ein Umdenken stattfindet. Insgesamt, um den Planeten zu erhalten. Das fängt ja bei so Kleinigkeiten an. Aber spannend, dass selbst das Thema in der Finanzbranche nicht mehr wegzudenken ist und dort so einen großen Stellenwert einnimmt. Ne?
Ja.
Und damit kommen wir zu dem vielleicht ethisch nachhaltigsten Investment. Ja, ist eine ganz gute Überleitung. Der älteste aus Menschenhand geschaffene Sachwert. Mhm. Ja, und ein Sachwert, der sogar Scharia-konform ist. Und da gibt es ja wirklich sehr strikte Auflagen. Und der absolut nachhaltig und ethisch sauber ist. Und das ist kein geringerer als
Kunst.
Genau, eins meiner Lieblingsthemen, Kunst und Kulturgüter. Damit beschäftige ich mich mittlerweile seit fast 5 Jahren, und zwar regelmäßig. Ich habe dafür Kunstausstellungen besucht. Ich war auf einem Treffen in der Schweiz, wo das Thema ganz intensiv geschult wurde über mehrere Tage. Ich arbeite mit keinem Geringeren als Europas größtem Kunsthandelshaus zusammen und habe auch mehrfach ein Zollfreilager in Embrach besuchen dürfen, in der Schweiz, in welchem Kunst- und Kulturgüter eingelagert werden. Ich weiß, dass die meisten Menschen hiermit noch überhaupt gar keine Berührungspunkte haben oder hatten und auch gleichzeitig dann an irgendein Gemälde an der Wand denken. Nein, nein, bitte nicht direkt Gedanke löschen. Es geht hier nicht darum, um irgendein Unikat an der Wand zu erwerben, welches die eigene Eitelkeit befriedigt. Nein, es geht um zum einen Kunst als Kulturgut. Ja, müssen gewisse Kriterien erfüllt sein. Beispielsweise muss sich zum einen 20 Jahre im Familienbesitz befinden oder es muss zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt werden oder es muss der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, beispielsweise in Ausstellungen, Museen etc. Dann kann es zum Kulturgut werden. Es gibt wenige kulturschaffende Persönlichkeiten auf der Welt. Die meisten sind schon tot, leider. Aber das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und ich bin der Meinung, dass in jedes Portfolio, was an die nächste Generation übertragen werden soll, in jede Vermögensstruktur immer ein Teil Kunst- und Kulturgüter reingehört. Und da sollte man darauf achten, dass es eine passende Zeitepoche ist, zum Beispiel die Nachkriegskunst. Es sollte man dringend darauf achten, dass es kein Unikat ist, weil das ist immer nur so viel wert, wie jemand bereit ist zu zahlen, sondern besser Serienkunst, von der ein Dritter auch die Werthaltigkeit bestätigen kann. Beispielsweise ein Versicherungsgutachten.
Es hat auch einen anderen Vorteil. Ich glaube, die Preisspanne zwischen den Gemälden, wo man davon ausgehen kann, dass sie nach wie vor eine Wertsteigerung haben, das sind meistens etwas töteren Künstler, die 3, 4, die noch leben in Deutschland, sind an der Hand abzuzählen, wirklich. Die kann man sich in der Regel nicht leisten. Das sind einfach, da fängt es im sechsstelligen Bereich an. Und da es ja auch hier wieder um eine Diversifikation geht, betrifft das wirklich nur einen kleinen Personenkreis. Ich bin da auch eher bei dir, dass ich sage, nein, dann lieber eben an Reproduktionen, die praktisch limitiert sind und damit eine gewisse Werterhaltung haben. Letztendlich kann man sogar wieder einen anderen Sachwert mal reinnehmen. Das ist die Uhr, finde ich. Auch das ist ja ein. Also, aber reden wir nochmal weiter über Kunst und Kultur, weil es gab nach 1945 eine große Diskussion mit der Raubkunst. Die wurde alles wieder zurückgeführt, aber auch das, was auch sozusagen den deutschen Museen entrissen worden ist von den Herren Göring und Co., wurde wieder an Deutschland zurückgegeben. Und darauf haben die Amerikaner geachtet, weil sie haben gesagt, es ist nichts Schlimmeres, als einem Volk seine Kunst zu nehmen, damit würde man dem Volk seine Identität klauen. Sicher war das damals noch eine andere Zeit. Heutzutage liegt die Identität vielleicht bei Instagram oder TikTok. Aber das ist natürlich, es ist natürlich nicht richtig. Ein Kunst- und Kulturgut gehört zur kulturellen Identität, zum kulturellen Gemeinwissen, wie aber auch zum kulturellen Gemeinbesitz. Und das geht eben runter bis, ich bin ja ein großer Fan von Fotografien. Mein Lieblingsfotograf ist David LaChapelle, hat man vielleicht schon mal gesehen. Der hat sehr viele Plattencover designt, auch Videos gemacht von berühmten Bands. Und Im Bereich der Fotografie muss jeder, weiß jeder hat eine Fotografie im Kopf, die für ihn eine gewisse Symbolhaftigkeit hat und ein gewisses, damit ein gewisses, wie es heißt, Bild vor Augen. Also wenn man an Krieg denkt, denkt man an diesen gefallenen Soldaten, der wirklich in dem Moment des Kopfschusses erschossen wurde, im Krimkrieg, glaube ich, war es. Das ist an Symbolhaftigkeit gar nicht mehr zu überbieten.
Ja. Ja, der Soldat, der dort über den Stacheldraht springt, dieses Schwarz-Weiß-Foto, ne?
In der Bernauer Straße.
Ja, genau, das ist auch, hat jeder auf dem Kopf. Ja. Also das ist eine hochemotionale Geschichte, Kunst auch. Ich persönlich finde Vivian Maier ganz interessant. Ne? Hab hier, hinter dir liegt auch ein schönes Buch zu ihr. Sie gilt als Erfinderin des Selfies. Ja, ja, da gibt es ein ganz berühmtes Bild. Wir haben in unserem Weinkeller in Alsfeld jetzt zum zweiten Mal schon eine Veranstaltung abgehalten zum Thema Investment und Kapitalsicherung mit unter anderem Kunst- und Kulturgütern. Da haben wir auch eine kleine Ausstellung von Vivian Maier, Fotografien gehabt. Und jetzt kommt aber ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich wiederhole es nochmal. Wir haben die Rechtsanwalts- und Wirtschaftskanzlei Rogana mit Schwerpunkt im Erbrecht und Kapitalsicherung, Kapitalübertragung. Und da ist natürlich immer wieder ein Thema, wie kann ich denn mein hart erarbeitetes Geld möglichst schonend an die nächste Generation übergeben? Achtung, an dieser Stelle könnte jetzt eine Grundsatzdiskussion aufkommen. Ab wann muss man Erbschaftssteuer zahlen? Was ist noch legitim? Wann sollte man an dieses Allgemeinwohl denken? Das möchte ich hier gar nicht starten. Mir geht es hier um den Mittelstand, um Menschen, die ihr Geld bereits über das ganze Leben versteuert haben, haben sich das vom Munde abgespart, um was an die Kinder übergeben zu können. Und jetzt kommt der Staat und sagt, hier, wir haben hier zwar Freigrenzen, aber die könnten wir doch eigentlich kürzen. Ja? Und jetzt kommt's. Was hat das mit Kunst- und Kulturgüter zu tun? Es gibt mittlerweile mehrere juristische Ausführungen, die genau belegen und ergründen, warum Kunst- und Kulturgüter in einer gewissen Gestaltungsform in unbegrenzter Höhe von der Erbschaftssteuer befreit sein können. Und das macht das Asset unglaublich wertvoll und unglaublich wichtig. Nicht nur, dass es die einzige Anlageform ist, die mir bekannt ist, die seit knapp 60 Jahren keine einzige Negativentwicklung gemacht hat, also maximal eine schwarze Null oder wie meistens nach oben und das über 8%, 8,5% pro Jahr. Also man muss natürlich die Kunstform beachten, nicht über alle Kunstarten hinweg, sondern spezielle Kunstarten. Und diese Kunstform schafft es sogar in unbegrenzter Höhe, erbschaftssteuerfrei übertragen zu werden. Ja. Ne? Also du hast ja auch, glaube ich, Künstler in deiner Familie. Ne? Und du weißt auch, die Babyboomer, die jetzt in Ruhestand gehen, hinterlassen Vermögen. Ist das für dich auch so wertvoll?
Also ich finde das aus mehreren Gründen spannend. Ich finde es auch spannend aus einem sozialen Aspekt, denn wenn man eine Ausstellung macht, was eine der Grundvoraussetzungen ist, um Kunst erbschaftssteuerfrei in die nächste Generation zu bringen, bringt man ja auch der Gesellschaft was zurück. Das finde ich einen sehr wichtigen Faktor. Ich meine, es gibt große Unternehmer, die machen Sportsponsoring und ich glaube, der andere große Unternehmer, dessen Partner war, der hat eine der größten Impressionisten-Ausstellung in Potsdam eröffnet mit seinem Geld. Beide bringen der Gesellschaft damit was zurück, aber ich gehe lieber zum Spiel von einem normalen Fußballverein als zu Hoffenheim und gucke mir dann die Impressionisten an. Also Kunst bevorzuge ich da doch, um der Gesellschaft was zurückzugeben.
Ja.
Denn Sport finanziert sich selber.
Absolut, ja, das ist auch nochmal ein schöner Aspekt. Ja, das hält über Generationen. Es ist, wie gesagt, der älteste von Menschenhand geschaffene Sachwert. Und ja, ich finde das Thema super spannend. Ich werde nochmal eine eigene Podcast-Folge nur zum Thema Kunst machen, weil ich da total überzeugt von bin, dass in jedes Portfolio mit reingehört. Und übrigens, über 80% der europäischen Vermögensverwalter bieten das Thema Kunst und Kulturgüter aktiv ihren Anlegern an. Und wir haben wirklich Lösungen gefunden, wie man das auch kleineren Anlegern ab 33.000 Euro zugänglich machen kann. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt hier einige spannende Sachwerte besprochen, wichtige Sachwerte ergründet und ich bin von meiner Seite hier mit meinen Themen am Ende. Lennart, hast du noch was am zweiten Weihnachtsfeiertag zu dem Ganzen dazu zu sagen? Dann würde ich dir jetzt das letzte Wort überlassen.
Nein, du hast es genau richtig umrissen. Ich könnte jetzt zu jedem Thema stundenweise was reden und vielleicht ergibt sich auch nochmal die Chance, das eine oder andere Thema etwas tiefer zu ergründen, aber so als kleiner Überblick ist das vielleicht mal ganz interessant und ansonsten man kann sich ja immer noch mal weiterbilden und wenn einen das ein oder andere Thema interessiert, sich mal schlau machen. Ich finde alle Themen wahnsinnig spannend.
Das war Deine Vermögensarchitektur Talk. Erst die Bildung über Vermögen ermöglicht die Bildung von Vermögen. Ich hoffe, du hast ein paar spannende Informationen für dich mitnehmen können, die du später auch gerne in die Praxis umsetzen darfst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei uns. Wir stehen dir für jegliche Rückfragen zur Verfügung und können auch mit dir den Prozess der Vermögensarchitektur einmal gemeinsam durchgehen. Außerdem bieten wir ausgewählten Zuhörern die Möglichkeit, ihre Frage bei uns zu thematisieren. Und wir werden diese Themen in späteren Podcast-Folgen gerne behandeln. Also wenn dich irgendetwas ganz brennend interessiert, können wir da gerne drauf eingehen. Schick deine Nachricht gerne per E-Mail an info@kai-rogalla.de und wir werden entscheiden, welche Themen im Podcast mit aufgenommen werden. Alles Gute, bleib gesund, bis bald und beste Grüße.